Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Kühl ein. Herzlich willkommen. Wir schreiben heute die Ereignisse um die tätliche Attacke auf eine Tanzkritikerin durch den Ballettdirektor von Hannover fort und berichten über den Stand der Dinge und der Debatte um Kulturkritik. Und wir hören von der deutschen Restaurierungsarbeit an Khmer-Tempeln in Kambodscha, denn der Bundespräsident ist gerade auf Ostasienreise. Zuerst folgende Nachricht. Der österreichische Komponist, der Dirigent, der Geiger und Künstler Friedrich Zerha ist im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben. International bekannt wurde er durch seine Vervollständigung des dritten Akts der Oper Lulu von Alban Berg, die 1979 in Paris uraufgeführt wurde. Sein eigenes Werk Spiegel von 1960 musste dafür viele Jahre auf die Uraufführung warten. Die erste Frage geht an meinen Kollegen, unseren Opern- und Musikkritiker Uwe Friedrich. Herr Friedrich, ist es nicht ein bisschen ungerecht zu sagen, Zerha, das ist doch der Vollender von Lulu?
Das wird ihm in der Tat nicht gerecht. Darin zeigt sich in dieser Vollendung seine große Verehrung für die zweite Wiener Schule. Also Berg, Weber und Schönberg, er war ja selbst Wiener, aber sein Werk geht weit darüber hinaus. Diese Vervollständigung hat er auch selber immer eher demütig beschrieben. Das Particell lag ja vor dieser Oper und er hat es hauptsächlich instrumentiert. Da hat er wiederum sein Licht etwas unter den Scheffel gestellt. Aber sein eigenes Werk, immerhin auch einige eigene Opern, wird darüber doch vergessen.
Klären Sie uns auf, da ist ja oft von Klangflächen die Rede bei der Beschreibung seiner Werke, von großen musikalischen Massenbewegungen. Was zeichnet Zerhas Musik aus, auch im Besonderen im Vergleich mit seinen komponierenden Zeitgenossen?
Er hat angefangen in großer Verehrung der Neoklassik, also Stravinsky, aber das war nur eine kurze Phase. Dann hat er die serielle Musik zwar genau studiert, kam aber zu sehr eigenen Lösungen, die wirklich anders sind nochmal als die von, sagen wir, George Ligeti und Krzysztof Penderecki, seinen Zeitgenossen und auch ästhetisch ähnlich arbeitenden. Ligeti soll mal gesagt haben, als er eine Partitur bei Zerha liegen sieht, du komponierst ja mein neuestes Werk. Wie das klang, Sie haben den Titel klingt noch heute, Sie haben den Titel Spiegel erwähnt von 1960, das hören wir jetzt. Ein Ausschnitt aus Spiegel von Friedrich Zerha. Man hört, dass er virtuos den großen Orchesterapparat beherrscht. Was man in diesem Ausschnitt naturgemäß nicht so genau hört oder überhaupt nicht hört, ist, dass Friedrich Zerha auch sehr Struktur- und formbewusst war. Also man sitzt anders als in vielen anderen Werken der zeitgenössischen Musik nie da und denkt, ach, das hätte jetzt 10 Minuten vorher enden können oder könnte noch 10 Minuten weiterlaufen. Ich weiß gar nicht, wo wir musikalisch gerade sind. Das konnte Zerha in seinen Werken immer sehr gut deutlich machen.
Er war ein Einzelgänger, das ist kein Geheimnis. Gibt es dafür biografische Gründe?
Er ist eingezogen worden in den Krieg, hat sich aber schon vorher gegen den Faschismus gewandt oder war davon abgewidert, hat ja den Austrofaschismus in Wien kennengelernt, hat zweimal gleich sich von der Wehrmacht abgesetzt und da offenbar eine große Abneigung gegen alle Gruppenaktivitäten und jede Vereinnahmung des Einzelnen gespürt. Das hört man dann eben auch in seinem Werk, dass er das musikalisch gestaltet hat. Er hat studiert Musik, er hat aber auch Germanistik studiert und dort sogar promoviert. Er war in der bildenden Kunst sehr interessiert und hat in Künstlergruppen mitgearbeitet, also ein Künstler durch und durch.
Sie haben das Werk Spiegel schon genannt. Es sind einige weitere zu nennen. Es gab eine Uraufführung seiner Oper Baal im Jahr 1981, aber auch noch andere Werke. Welche sollten wir kennen oder einmal im Titel gehört haben?
Es gibt noch die Opern Der Rattenfänger und Der Riese vom Steinfeld, beide auch mit großem Erfolg uraufgeführt worden. Baal, damals sehr umstritten, interessanterweise, auch in den Kritiken. Das geht von totaler Begeisterung bis zu totaler Ablehnung. Und das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass sich auch die Auseinandersetzung damit lohnt. Seine Werke sind meiner Meinung nach, ich habe heute noch mal in einiges so reingehört, dann fiel die Wahl doch auf Spiegel als Beispiel. Seine Werke sind meiner Meinung nach sehr gut gealtert. Das hört man immer noch mit großem Genuss und großem Interesse an seiner Art, Formprobleme zu lösen, Klangprobleme zu lösen, doch einen eigenen Weg zu gehen, nicht eklektizistisch zu sein. Er selbst, heute verstorben, hat noch die großen Erfolge erlebt bei der Wiederaufführung von Spiegel, und der Rest seines Werks kann auch auf die weitere Wiederentdeckung in großen Teilen sicherlich warten. Da ist viel Qualität zu hören. Für meinen Geschmack ein bisschen zu selten im Konzert. Vielleicht werden jetzt einige Konzertdramaturgen und Dirigenten daran erinnert, sich dieses Werk doch nochmal anzuschauen.
Das sagt Uwe Friedrich, unser Opernkritiker, zum Tod von Friedrich Zerheis, im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben. Nach der Attacke auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster durch Marco Goecke, den Ballettdirektor des Staatsballetts Hannover, der die Kritikerin in der Premierenpause am vergangenen Samstag stellte, in ein Wortgefecht verwickelte, mit Hundekot beschmierte, hat sich auch eine Debatte über das Verhältnis von Kunst und Kritik entfaltet. Wir haben hier seit Sonntag ausführlich berichtet. Wir dokumentieren im Folgenden jetzt drei Stimmen. Zuerst ist der inzwischen suspendierte Ballettdirektor zu hören, der über seine Beweggründe spricht. Heute hat er sich übrigens am Nachmittag entschuldigt. Auch darüber hören wir. Danach hören wir den Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins und schließlich das Opfer des Angriffs, erstmals Wiebke Hüster. Zuerst also Marco Goecke zu seinem Motiv.
Diese Geschichte mit Frau Hüster zieht sich jetzt über 20 Jahre. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ob ich das möchte. Oder ich habe auch mir die Frage gestellt, wie würden andere Menschen, die hart arbeiten, damit umgehen, wenn sie über so langen Zeitraum mit Schmutz beworfen werden würden. Ich glaube, kein hart arbeitender Mensch würde sich das auf die Dauer gefallen lassen. Und da stehe ich auch wirklich hinter.
Soweit der suspendierte Ballettchef von Hannover. Heute Nachmittag, drei Tage nach seiner Hundekot-Attacke, hat sich Marco Goecke öffentlich, schriftlich entschuldigt mit folgendem Wortlaut.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten, an erster Stelle bei Frau Hüster, für meine absolut nicht gut zu heißende Aktion aufrichtig entschuldigen. Im Nachhinein wird mir klar bewusst, dass dies eine schändliche Handlung im Affekt und eine Überreaktion war. Dennoch möchte ich festhalten, dass es in dieser für das Theater schwierigen Nach-Corona-Zeit für alle Medien, auch das Feuilleton renommierter Printmedien, angebracht wäre, eine gewisse Form der destruktiven, verletzenden und den gesamten Kulturbetrieb schädigenden Berichterstattung zu überdenken.
Soweit ein Auszug aus dem Entschuldigungstext von heute Nachmittag. Hamburgs Kultursenator, der zugleich Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist, Carsten Broster, sagte zu Kunst und Kritik:
Wer das nicht aushält, der hat ehrlicherweise mit Kunst im öffentlichen Raum auch nichts zu suchen, weil die Kunstfreiheit und die Presse- und Medienfreiheit einfach zwei Geschwister sind, die nur zusammen zu haben sind. Und wer das eine beschädigt, beschädigt immer auch das andere. Wer insofern jetzt meint, gegen die Freiheit von Kritikerinnen und Kritikern angehen zu müssen, bahnt damit den Weg, auch die Kunstfreiheit einzuschränken. Und das sollten wir bitte alle tun, nichts unterlassen.
Sagt Carsten Broster. Die betroffene Kritikerin, Opfer der Attacke, kommt jetzt zu Wort. Wiebke Hüster habe ich gefragt, wie es ihr drei Tage nach dieser Attacke geht.
Ich fühle mich eigentlich überraschend gut. Ich bin selber erstaunt, dass ich offensichtlich eine solche Resilienz aufbauen konnte. Aber ich bin ganz ehrlich Sonntagmorgen aufgewacht und habe gedacht, das war furchtbar, was dieser Mann dir angetan hat. Und es war Körperverletzung und Beleidigung und es waren entsetzliche Minuten. Aber ich dachte an dem Morgen, Gott sei Dank hat er mich nicht geschubst und ich habe mir einen Arm gebrochen. Oder Gott sei Dank hat er nicht wie bei Monika Seles damals ein Messer rausgezogen und mir zwischen die Rippen gestoßen, sondern es war nur eine sehr unangenehme, schreckliche Substanz, die er mir mit brutal ins Gesicht gerieben hat, aber ich konnte es abwaschen. Und dann bin ich zur Polizei gefahren und habe Strafanzeige erstattet, so wie die FAZ jetzt auch, gegen Marco Göke. Und seitdem geht es mir besser.
Gehen Sie noch ins Theater? Werden Sie wieder ins Theater gehen?
Auf jeden Fall, weil ich finde, das wäre ja das schrecklichste Ergebnis davon, wenn ich in der Freude an meiner Berufsausübung eingeschränkt wäre oder jetzt das Gefühl hätte, ich traue mich nicht ins Theater zu gehen oder so. Also ich habe fest vor, keine Panikattacken zu bekommen. Und so wie ich mich jetzt fühle, glaube ich auch nicht, dass das der Fall sein wird. Nein, ich möchte auf keinen Fall, dass dieses Ereignis über den Tag hinaus eine Wirkung hat. Außer natürlich juristische Konsequenzen für Marco Göke.
Leben wir in labilen Zeiten? Halten Sie das Verhältnis von Kunst und Kritik für gestört?
Also man muss natürlich jetzt auf diesen Fall bezogen sagen, das ist Legendenbildung von Seiten Marco Gökes zu sagen, ich würde ihn seit 20 Jahren mit schlechten Kritiken verfolgen. Das stimmt natürlich nicht. Ich schreibe seit 17 Jahren ab und zu über Marco Göke, insgesamt in dieser Zeit 9 Artikel. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Und 2 davon waren ausgesprochen positiv. Und selbst in diesem Verriss, den ich zuletzt geschrieben habe, hebe ich noch 2 ganz, ganz positive, generelle Dinge über Marco Gökes Arbeit hervor, nämlich ich sage, dass seine Bewegungssprache sich in den letzten Jahren so fantastisch erweitert hat und sehr komplex und faszinierend geworden ist. Und außerdem, dass es selbst in diesem schlechten Stück ab und zu immer mal 2 geniale Minuten gibt.
Verändern die Ereignisse Ihre Arbeit?
Also ich würde nicht sagen, dass sich das Verhältnis von Kritik und Kunst generell verschärft hat. Mir hat natürlich sehr zu denken gegeben, diese Äußerung von Karin Bayer, die ich gar nicht kannte, auf die mich mein Kollege Simon Strauß aufmerksam gemacht hat, die 2019 gesagt hat, Kritik, das ist die Scheiße am Ärmel der Kunst. Und das finde ich wirklich furchtbar. Also wenn das der Diskurs sein soll, wenn das das ist, was uns sozusagen als Kritikern von der Kunst, beziehungsweise es war ja eine Intendantin sogar, entgegenschlägt, dann fände ich das furchtbar. Und wenn es dazu führen würde, dass sich der Diskurs verroht, die Sprache, die zwischen uns gepflegt wird, verroht, dann fände ich es wirklich in der Tat schrecklich. Aber ich habe das eigentlich bis zu dem Moment, in dem mir das passiert ist, nicht so empfunden. Ich hatte eher das Gefühl, vor allen Dingen jetzt nach dieser langen, schrecklichen Corona-Zeit, habe ich ja dann sofort wieder begonnen, mich in diesen Premierentrubel zu stürzen und habe versucht, möglichst überall zu sein und zu schreiben und im Radio in ihrer Sendung in Kultur heute zu berichten. Und ich hatte eher das Gefühl, dass sich die Theater, die ja mit Zuschauerzahlen schon zu kämpfen hatten, dass die sich eher freuen, dass man kommt und dass man berichtet und dass man versucht, eben diese Leidenschaft, diese Passion fürs Theater gehen, im Publikum auch wieder zu erwecken oder den Lesern und Hörern zu sagen, hört mal, es ist was Wundervolles, wenn wir im Theater gemeinsame ästhetische Erfahrungen teilen können.
Sie sind nicht eingeschüchtert?
Nein, ich bin gar nicht eingeschüchtert, gar nicht.
Das sagt Wiebke Hüster nach der Attacke über Kunst und Kulturkritik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht auf seiner Ostasienreise unter anderem heute Kambodscha. Er informiert sich aber nicht nur über das Minenräumungsprogramm im ehemaligen Bürgerkriegsland, sondern trifft auch auf ein deutsches Team an Restaurierungswissenschaftlern, die sich über 2 Jahrzehnten um die Sandsteinoberflächen des 800 Jahre alten Khmer-Tempels in Angkor Wat kümmern und dort auch lokale Restauratoren nachhaltig ausbilden. Hans Leisen und seine Frau sind emeritierte Professoren an der Technischen Hochschule Köln. Sie leiten das German Apsara Conservation Projekt, sind jetzt in Kambodscha. Ich habe vor wenigen Tagen Hans Leisen gefragt, was ist dieses Projekt und woher kommt der Name Apsara?
Apsaras sind eigentlich Tänzerinnen, die die Götter erfreuen. Es gibt sehr, sehr viele Figuren als Wächterin-Figuren an den Eingängen der verschiedenen Tempel, insbesondere am Angkor Wat, da sind es über 1850, die im Volksmund eben Apsaras genannt werden. Im engeren Sinne sind es aber ja, göttliche Wächterin.
Worin besteht die Schwierigkeit Ihrer Arbeit und der Restaurierung, bitte?
Man muss vorausschicken, dass die Tempel ja über 100 Jahre durch die französischen Kollegen der École Française erhalten worden sind. Es kam allerdings eben in der Zeit der Khmer Rouge und natürlich nachfolgend dem lang anhaltenden Bürgerkrieg eben zu einer Vernachlässigung. Es waren keine Erhaltungsmaßnahmen möglich in der Zeit. So kommt es dann eben zu einem stärkeren Fortschreiten des Zerfalls, der Verwitterung. Man muss auch dazu sagen, dass unsere Konzentration ja im Wesentlichen auf die Bauoberflächen, auf die Dekoration gerichtet ist. Das heißt, wir konservieren, wir restaurieren nur untergeordnet, wir rekonstruieren nicht, wir kümmern uns nicht um statische Sicherungen, wie das eben viele andere Projekte machen. Für die Tempel, für den Stein vor allem eben, aber auch eben für die anderen Dekorationen am Ziegelbau oder eben die Stuckdekoration, da ist es natürlich auch fast normal, dass nach der langen Zeit der Bewitterung, ja, es geht ja los im 10. Jahrhundert oder im 9. Jahrhundert schon, bis dann ins 14. Jahrhundert eben starke Verwitterungsschäden an den Bauten auftreten, insbesondere natürlich an den wertvollen Dekorationen.
Wie muss ich mir Ihre Arbeit vorstellen? Gehen Sie da mit Molto Fill dran? Ich will mich nicht lustig machen. Sie müssen doch sicherlich diese alten Substanzen rekonstruieren und dann angemessen darauf reagieren, damit die Sachen auch in 50, 100 oder 200 Jahren noch da sind. Denn Erhalt ist doch das oberste Ziel, oder?
Es geht rein um den Erhalt und natürlich auch die Pflege. Ständige Maßnahmen sind dafür eben erforderlich, weil ja die Verwitterung ständig fortschreitet. Wir arbeiten so ein bisschen wie die Ärzte in der Humanmedizin. Ja, wir haben auch vergleichbare Begriffe in unser Metier eingeführt. Die Anamnese, die Diagnose, die Therapie, die Pflege. Das heißt, wir müssen systematisch vorgehen, indem wir die Objekte gut kennenlernen, wissen, woraus sie bestehen, was die Verwitterung mit diesem Material macht, um dann darauf basierend eben in Anführungszeichen die richtige Medizin zu entwickeln. Molto Fill kommt da natürlich nicht in Frage. Es sind ganz spezielle Materialien, die natürlich auch auf die verschiedenen Ausgangsmaterialien gut angepasst sein müssen und mit ihnen kompatibel sein müssen. Das heißt, wir brauchen für den Stuck was anderes, wie eben für den Sandstein, aus dem der Angkor Wat erbaut ist. Und das muss natürlich entwickelt werden, getestet werden am Objekt. Wir sind also auch quasi die Pharma-Lobby, die zwar bestimmte Medizin einkaufen kann, aber die nun anpassen muss an den jeweiligen Patienten. Da haben wir einen ganzen Baukasten, aus dem wir uns da bedienen können. Und da werden die entsprechenden Materialien zielgerichtet zusammengesetzt. Und dann ist es aber wichtig, dass sie auch richtig angewendet werden. Das heißt, wir müssen auch die Applikationen mitentwickeln oder modifizieren. Und das muss dann wiederum, und da kommen wir auf den Kernpunkt, einer guten Erhaltungsmaßnahme von qualifizierten Leuten durchgeführt werden. Das heißt, wir brauchen wirklich gute Restauratoren vor Ort, die dann die Maßnahme durchführen.
Es wäre ein eigener Punkt, denn Sie bilden ja auch aus, wie ich mir angelesen habe. Wir sprechen, Professor Leisen, in einem Moment, wo in Europa nationale und kulturelle Identität buchstäblich zerbombt wird, wo Museen zerstört werden, wo ein riesiges Erdbeben in Türkei und Syrien für die Zerstörung von archäologischen Städten und Museen auch gesorgt hat, neben der humanitären Katastrophe. Diese Anlage, die Sie betreuen, ist nicht nur 800 Jahre alt, sie ist auch riesig, sie hat 1800 Quadratmeter. Was bedeutet das in der Diskussion um das National Heritage, also das nationale Erbe? Haben die Roten Khmer die Erinnerung daran vernichtet, zerstört? Wie wichtig ist das?
Also es ist natürlich extrem wichtig, insbesondere nach der langen Zeit der Khmer Rouge und dem Bürgerkrieg war das sozusagen das Angkor, das Identifikationsobjekt für die Kambodschaner. Es ist ein Nationalsymbol. Wir haben ja auch den Angkor Wat in ihrer Nationalflagge. Also es ist ganz, ganz bedeutend auch für die Gesellschaft, dass sie wieder sozusagen confident werden mit sich und sich weiterentwickeln können.
Trifft Ihre Arbeit vor Ort auf Wohlwollen? Werden Sie als Fremdkörper empfunden? Oder ist die Tatsache, dass, wie ich gelesen habe, Sie ja da auch ausbilden, gerne gesehen?
Also ich glaube grundsätzlich, dass in diesem Programm Erhaltung von Denkmälern und insbesondere jetzt auch speziell in Kambodscha mit seiner rezenten Geschichte, es wirklich auch ein hervorragendes diplomatisches Instrument und Instrument der auswärtigen Kulturpolitik ist. Es gibt eigentlich beim der Kulturerhalt die Maßnahmen, die dort durch die internationale Gemeinschaft durchgeführt werden, sind ausschließlich positiv besetzt. Also wir sehen nicht, es gibt keine Ansätze, dass das nicht gewollt ist, dass eben wir dort diese Arbeiten machen. Insbesondere hat auch die Ministerin bei unserem 25-Jährigen darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass unsere spezifische Arbeit, wir machen ja ein klein bisschen was anders als viele dieser ja, fast 50 Projekte, die internationalen Projekte, die in Angkor tätig sind, wie wichtig eben diese Arbeit der Erhaltung der Bauoberflächen, der Dekoration eben ist.
Das sagt Hans Leisen. Er betreut mit seiner Frau das German Apsara Conservation Project in Angkor Wat in Kambodscha. Ein traditionsreiches Münchner Kabaretttheater steht möglicherweise vor dem Aus. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Es geht um die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, 1956 von Sami Drechsel und Dieter Hildebrandt gegründet und liebevoll der Laden genannt. Seit gestern ruht der Spielbetrieb im Schwabinger Kabaretttheater, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Auch hätten die Künstlerinnen und Künstler, die zuletzt dort aufgetreten waren, keine Gage mehr bekommen. Unter den aktuellen Gesellschaftern soll es zum Streit gekommen sein. Der Kabarettist Andreas Rebers war früher selbst Gesellschafter des Theaters und Anfang März hätte eigentlich sein neues Programm rein geschäftlich in der Lach- und Schießgesellschaft Premiere feiern sollen. Zu den Hintergründen der existenziellen Krise sagte er gestern Abend im Bayerischen Rundfunk:
Es hat sich für mich ein bisschen angekündigt. Die Lach- und Schieß war ja immer, sagen wir mal, für das Geschäft immer ein bisschen schwierig, weil sie so klein ist. Und früher wurde das Geld auf Tournee verdient, um eben halt den kleinen Laden auch ein Stück weit gegen zu finanzieren. Und ich glaube, dass vor allem durch Corona die Lage sehr schwierig geworden ist, personell. Und dass in dem kleinen Laden ein bisschen viel Druck entstanden ist.
Die Zukunft des Theaters ist also ungewiss. Derzeit prüfen Anwälte, ob ein Insolvenzantrag gestellt wird. Hochwasser, Brand, Stromausfall oder Vandalismus, Kulturgüter können durch solche Ereignisse gefährdet oder gar zerstört werden. Wie sie davor geschützt werden können, dazu hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina heute ihre Empfehlungen vorgelegt. Zum einen rät sie Kultureinrichtungen, die Voraussetzungen für eine Notfallvorsorge zu schaffen, was auch bedeutet, festzulegen, wer im Notfall was zu tun hat. Als Orientierung könnten Organisationen wie Kliniken dienen, wo ein kleiner Fehler bereits katastrophale Auswirkungen haben kann. Außerdem sollten sich die Einrichtungen untereinander sowie mit Feuerwehr oder technischem Hilfswerk vernetzen. Bisher fehlten in vielen Kultureinrichtungen entsprechende Notfallstrukturen, ja sogar das Bewusstsein, dass etwas getan werden muss, so das Resümee der Leopoldina. Das International Council of Museums, kurz ICOM Deutschland, boykottiert ab sofort ICOM Russland als nationalen Verband unter russischer Flagge. Das deutsche Nationalkomitee werde auch an keinen Veranstaltungen mehr teilnehmen, bei denen ICOM Russland oder russische Museumsleute anwesend seien, heißt es in einer Presseerklärung. Zudem fordert ICOM Deutschland, dass ICOM Russland aus dem Weltverband ausgeschlossen wird. Man sei sich bewusst, dass der Boykott auch Mitarbeitende in russischen Museen treffe, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzten, räumt ICOM Deutschland ein. Die systematischen Plünderungen ukrainischer Museen, die nach derzeitigem Kenntnisstand von russischen Museumsakteuren unterstützt würden, dürften allerdings nicht länger unkommentiert bleiben. Wörtlich hieß es: Es kann nicht weiter hingenommen werden, dass im Museumsbereich so getan wird, als wäre kein Krieg.
Die Kulturmeldungen waren das mit Doris Schäfer-Noske. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Zwei Themen dort. Die Ukraine-Kontaktgruppe hat in Brüssel beraten und die ersten Sondierungsgespräche der Berliner CDU mit SPD und Grünen. Durch diese Sendung führte Michael Köhler Ihnen einen guten Abend.